Bitte öffnet eure Bibeln im Römerbrief, Kapitel 3. Wir betrachten die Verse 21 bis 26. Der Brief an die Römer, Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Ich denke, dass wir diese Verse heute nicht erschöpfend behandeln können. Es sind sehr reiche Verse der Schrift, gefüllt mit der Hoffnung, die Christen in Jesus haben. Und so werden wir uns Mühe geben, hier nicht durchzuhetzen, denn es ist Gottes Wort und es ist im Besonderen sehr wertvoll für uns, dieser Abschnitt heute Morgen. Ich möchte euch daran erinnern, wo wir uns im Römerbrief befinden. Wir sind in Kapitel 3 und in Vers 20 wurde ein Abschnitt abgeschlossen, der eine große Behandlung von Paulus darstellt, wo Paulus das Thema der Sünde behandelt hat. Und nun ab Vers 21 startet Paulus einen neuen Abschnitt, der viele dazu geführt hat, den Römerbrief als das Buch des Paulus über die Rechtfertigung aus Glauben zu bezeichnen. Es ist ein sehr wichtiges wichtiges Thema, nämlich die Rechtfertigung aus Glauben. Und dieser Begriff wird heute Morgen auch nochmal erklärt, also bleibt dran und achte darauf, was heute gepredigt wird. Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 26, das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, wie wir zu deinem Wort kommen, dass du uns deinem Wort unterordnest, dass du uns unter deine Macht unterordnest, dass du unsere Gedanken lehrst und erfüllst und dass wir Christus als Retter, als unseren Retter wahrnehmen, dass wir deine Wahrheit annehmen und dass wir das Objekt des Glaubens sehen, auf das dein Wort hinweist, Jesus Christus. Hilf uns, Vater, dass wir dein Volk sein, gestaltet in das Ebenbild deines Sohnes, geheiligt durch sein Blut und durch das Werk des Heiligen Geistes. Wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen. Justificatio est articulus stantes et catintes, Ecclesiae. Die Rechtfertigung ist der Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. Martin Luther hat die Lehre der Rechtfertigung richtigerweise sehr betont. Er hat in der Lehre der Rechtfertigung die wichtigste Lehre des christlichen Glaubens wahrgenommen. Manche werden fragen, warum dachtest du, dass es das Zentrale ist? Warum hat Luther diese einzelne Lehre so betont? Es ist deswegen, weil diese Lehre unseren Glauben orientiert. Was meine ich damit? Ich meine, dass sie die Antwort gibt auf die Frage, wie werden wir mit Gott ins Reine gebracht? Wo immer diese Lehre uns hinweist, da müssen wir unseren Glauben draufsetzen. Wenn wir glauben, dass wir gerechtfertigt werden oder mit Gott versöhnt werden, dass uns vergeben wird, dass wir angenommen werden vor ihm durch die Werke, die wir tun. Und wenn wir unseren Glauben in unsere Werke setzen, dann setzen wir unseren Glauben in unsere Fähigkeit, eine treue Religion auszuüben. Der Glaube wäre also auf uns gerichtet. Allerdings, wenn wir glauben, dass wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus allein, dann gehen wir zu ihm. Dann kommen wir als Leute zu ihm mit ausgestreckten Armen, halten einen Kelch ihm hin, dass er ihn fülle. Wir kommen zu ihm als der Quelle des lebendigen Wassers, die unsere Seele tränkt, dass wir von ihm ernährt werden, dass wir von ihm die Versöhnung bekommen und die Freude, die Sohnschaft, die Gnade des Gottes, unseres Gottes im Himmel. Die Rechtfertigung ist eine zentrale Lehre. Und ich sagte, ich werde sie definieren, so werde ich das tun. Der kurze Westminster Katechismus stellt die Frage, was ist Rechtfertigung? Und der Katechismus gibt die Antwort, die Rechtfertigung ist ein Akt der freien Gnade Gottes, also eine Handlung Gottes, indem er all unsere Sünden vergibt, also Vergebung, und uns als gerecht in seiner Sicht annimmt. Er blickt auf uns und sagt, du bist gerecht. Einzig aufgrund der Gerechtigkeit Christi, die uns zugeschrieben und allein durch den Glauben empfangen wird. Er gibt uns die Gerechtigkeit Jesu als ein freies Geschenk, wenn wir an ihn glauben. Das ist kurz ausgedrückt das, was Rechtfertigung bedeutet. Wenn wir also nun zu den Versen 21 bis 26 kommen, ich werde nochmal Vers 20 lesen, da lesen wir im Besonderen von der Lehre der Rechtfertigung. Wie können wir vor Gott bestehen? Wie können wir mit Gott ins Reine kommen?
Der erste Punkt, ich gebe euch keine Verse, denn ich werde mehrere Verse ansehen. Der erste Punkt ist folgender: Keiner hat jemals Rechtfertigung durch Werke erlangt. Der erste Punkt. Niemand wurde jemals durch Werke gerechtfertigt. Der zweite Punkt. Die Rechtfertigung ist durch Glauben allein. Rechtfertigung ist aus Glauben allein. Und das dritte, Rechtfertigung ist ein Geschenk der Gnade. Rechtfertigung ist ein Geschenk der Gnade oder ein Gnadengeschenk. Wenn ihr den Römerbrief mit mir soweit gelesen habt und die Predigten gehört habt, dann wisst ihr, dass Paulus große Aussagen trifft und sehr deutliche. Und wir sollten verstehen, und du solltest persönlich verstehen, dass er klare Linien zieht. Er möchte nicht, dass Leute verwirrt sind. Und für die ersten 2,5 Kapitel ist das Zeugnis von Paulus sehr schmerzhaft deutlich gewesen. Und das Zeugnis war folgendes: Sowohl Heiden, nicht jüdische Leute, als auch die Juden waren gleicherweise furchtbar sündig. Und sie sind in sich selbst unfähig, Gutes zu tun, um sich selber erretten zu können. Paulus war sehr klar. Es ist ein durchgehendes Zeugnis. Er sagt es immer wieder und immer wieder und wieder. Die Frage kommt oft auf, warum sagt Paulus dasselbe in anderer Ausdrucksweise? Und macht es immer deutlicher. Es ist, weil wir, du, ich und alle Leute, früher und jetzt, es nicht gern haben, wenn man uns sagt, dass wir Sünder sind. Ich mag es nicht, du magst es nicht, denn es bestätigt uns nicht in uns selbst. Es nennt uns nicht stark, es nennt uns schwach und abhängig und nennt uns all die Dinge, von denen wir eigentlich denken, dass wir sie umgekehrt sein, dass wir, also wir sind uns schwach, wo wir denken, wir wären stark. Sie sagt, wir sind schwach, wo wir denken, wir wären selbstgenügsam, aber das ist nicht wahr. Und so sagt Paulus es nochmal und nochmal und nochmal. Er ist wie ein Vater, der den Ohren eines Kindes immer wieder dasselbe sagt, ein Kind, das ihn ignoriert. So, meine Söhne sagen manchmal auch, warum sagst du das immer wieder? Weil du es nicht begreifst. Paulus möchte nicht, dass wir dauerhaft uns zerfleischen selbst oder dass wir uns immer ganz schlecht fühlen, aber er möchte, dass wir unsere Umstände sehen, dass wir unsere Situation erkennen, dass wir sehen, wir sind in Sünde und dass wir verzweifelt einen Retter brauchen. Dahin versucht er uns zu bringen. Das ist es. Wieder und wieder. Und so werden wir heute Morgen wieder als sündige Leute vor einen Retter gestellt, den wir so dringend brauchen. In Vers 20, wir gehen nur einen Vers nochmal zurück, um uns daran zu erinnern. Ich möchte, dass ihr darauf achtet, denn es weist uns auf Paulus, Vers 20 bis 21, aber dann auch die Verbindung Vers 25 und 26. Paulus sagt hier, denn aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt worden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und so ist es hier wieder sehr deutlich. Paulus ist sehr deutlich. Durch Werke des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden. Niemand kann vor Gott stehen, gemäß der Dinge, die er tut. Keiner. Nicht eine Person kann vor Gott gerecht sein. Kein, wörtlich gesagt, kein menschliches Fleisch kann unschuldig vor Gott stehen, gemäß dem, was er tun sollte, um die Gebote Gottes zu halten. Und wenn wir das hören, dann fragen wir uns vielleicht, sagt Paulus hier, dass im Gesetz irgendetwas falsch ist, dass das Gesetz nicht genug ist, dass es da ein Problem gibt, dass es Probleme gibt mit dem Standard von Gott? Ich möchte euch heute Morgen nochmal deutlich sagen, nein, Paulus ist nicht sauer auf das Gesetz, sondern er ist besorgt. Ihm ist wichtig, dass wir erkennen, wie unser Herz einfach nicht reicht, wie unser Herz nicht stark genug ist. Der Fehler liegt bei uns. Was wir in Vers 20 sehen, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist gerecht. Es ist ein Spiegel der Heiligkeit Gottes und dieser Spiegel steht vor unserem Gesicht. Was zeigt uns dieser Spiegel? Er zeigt uns selbst. Und zwar im Licht von Gottes Heiligkeit. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde. Wir erkennen unsere Versagen, unsere Verdorbenheit, unsere Rebellion. Seht ihr, das Problem ist nicht beim Gesetz, sondern das Problem liegt bei unserer Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Und Paulus sagt, dass kein Mensch vor dem Angesicht Gottes gerecht sein kann, wenn man das Gesetz betrachtet. Keiner ist jemals gerechtfertigt worden aus Werken. Und dann gibt es hier einen Übergang. Und das ist der Übergang der Gnade in Vers 21. Und wir haben das wunderbarste und hoffnungsvollste Wort des Neuen Testaments. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Was ist hier die Veränderung? solange die Leute dachten, dass sie durch das Gesetz gerechtfertigt werden, aber ihre Herzen sind doch verdorben, können sie es nicht tun, sie können es nicht schaffen. Aber nun ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden. Sie ist deutlich gemacht worden. Sie wurde verdeutlicht. Wie oft benutzen es jetzt im Englischen manifest, also deutlich, verdeutlichen, darstellen. Die Gerechtigkeit Gottes ist dargestellt worden, abgebildet worden. Nicht so, als wäre sie noch nie dargestellt worden, aber durch das Kommen Christi ist diese Gnade, die vorher in Schatten sichtbar war, nun völlig sichtbar. Die Gnade ist nun im Angesicht des Erlösers sichtbar. Und sie ist dargestellt, damit Gottes Volk diese Gnade annehmen und mit Gott versöhnt werden kann. Es gibt hier einen Kontrast. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das Evangelium hat sich nicht geändert. Der Gläubige im Alten Testament wurde gerettet wie im Neuen Testament. Im Alten Testament waren es Heilige, im Neuen Testament waren es Heilige. Es ist der Schatten, den wir in 1. Mose 3, Vers 15 sehen. Der Same der Frau, der den Kopf des Samens der Schlange zertreten wird. Oder wir sehen es in dem Schatten des Erlösers, in diesem Widder, der im Dorngestrüpp gefangen wurde und dann als Opfer dargebracht wurde, damit der Sohn Abrahams in 1. Mose 23 oder 22, damit er nicht sterben muss. Oder der Schatten von Christus, den wir sehen im Passamahl, wo der Todesengel durch Ägypten geht und die Erstgeborenen tötet und dann durch das Vorübergehen, Passover, also Vorübergehen, Passamahl, am Volk vorbeigegangen ist, sie quasi passiert hat, vorbeigegangen ist. Sein Volk wurde gerettet. Oder wir sehen es auch in dem Davidischen Bund, 2. Samuel 7, wo Gott dem David verheißt, ich werde nach dir einen Samen erwecken und seinen Thron für immer aufrichten. Das haben wir alles in der Ankunft von Jesu erfüllt. Es gibt nun keinen Schatten mehr, keine Figur, keinen Typus, sondern die Fülle der Hoffnung für jede Person, die mit Gott versöhnt werden wird durch den Erlöser, der im Fleisch gekommen ist. Paulus kommt hierauf wieder zurück, wenn ihr noch einmal den Text bezeichnet, Vers 25. Wir lesen diese Verdeutlichung der Gerechtigkeit Gottes in der Person Jesu Christi, dass das dazu da war, um Gottes Gerechtigkeit zu zeigen. Denn in seiner denn er hat die Sünden ungestraft gelassen in seiner Geduld. Das Alte Testament hatte Opfer. Das war Lammblut, das beim Passamahl an die Türpfosten gestrichen wurde, und andere Opfer. Diese Opfer waren in sich selbst nicht genug, um für Sünde zu sühnen. Aber Gott hatte einen Bund geschlossen mit sich selbst, Jesus als Erlöser zu senden und zu jedem zu erlösen, der an den Messias glaubt. Und das wird weiter fortgeführt in Kapitel 4 vom Römerbrief, dass auch Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde, nicht durch Werke. Auch im Hebräerbrief, in der Halle des Glaubens, in Kapitel 11, Da ist diese Zentralität des Glaubens wieder beschrieben. Von 1. Mose bis zum Ende der Bibel. Durch Glauben wird man gerettet. Warum macht Paulus das hier an dieser Stelle? Weil er will, dass wir begreifen und dass wir als Leser verstehen, dass es nicht zwei Wege der Errettung in der Bibel gibt. Es gibt nicht eine Errettung für die Juden und eine andere Rettung für die Heiden. Wenn der Jude das Gesetz erfüllt und der Heide an Jesus glaubt, dann ist das die gleiche Erlösung mit demselben Gott. Nein, das ist nicht wahr. Das soll nicht geglaubt werden, wenn man das Wort Gottes versteht. Es gibt nicht eine alttestamentliche Methode der Errettung und eine neutestamentliche, sondern es gibt den Schatten Christi, den Erlöser für die ganze Kirche, für jeden Gläubigen. Er hängt am Kreuz und auferstanden im Neuen Testament, aber im Alten Testament sieht man ihn als Schatten. Der Glaube an Jesus alleine war immer der einzige Weg, wie Gottes Volk gerettet werden kann. Wieso wiederhole ich das? Damit du einfach nur zu Jesus gehst für deine Errettung. Keiner ist jemals gerechtfertigt worden durch Werke. Dann gehen wir weiter in Vers 22. Da sehen wir, wie Paulus nochmal beschreibt, was denn genau dargestellt wurde in der Gerechtigkeit Gottes, die die Propheten und das Gesetz bezeugen. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist es. Das ist ganz einfach. Wie kann ein Mann oder eine Frau oder ein Kind, Jude oder Heide, ein Mann im tiefsten Dschungel, ein Mann auf einem Berg, auf einer Bergspitze, ein Mann in einer tiefen Höhle, im Gefängnis, allein durch Jesus. Er wird durch Jesus gerettet. Glaube an Jesus. Die Rechtfertigung ist durch den Glauben allein. Nichts anderes ist notwendig, nichts anderes ist ausreichend. Die Rechtfertigung geschieht durch den Glauben an Jesus. Und Paulus ist so besorgt, dass wir das auch verstehen, dass er es immer wieder sagt. Er sagt es zweimal hier in Vers 22, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Warum macht er das? Denn er ist wie ein guter Vater, der weiß, dass seine Kinder nicht zuhören. Er weiß, dass ich abgelenkt bin. Er weiß, dass ich an mich glauben will. Er weiß, dass ich in mir selbst bestätigt werden will, in meiner Fähigkeit und in meiner Religion und in mir selbst. Und die Dinge, die ich tun kann. Mein Halten des Gesetzes, meine stille Zeit, meine Beherrschung der Zunge, meine Teilnahme am Gottesdienst. Gott weiß, wer ich bin. Und er sagt mir einfach, wenn du vor Gott gerecht werden willst, vor Gott, wenn du gerechtfertigt werden willst, wenn du Vergebung willst, wenn du gerecht erklärt werden willst, dann geschieht das nur durch den Glauben an Jesus. Es wird durch den Glauben an ihn sein. Es gibt eine deutliche Betonung. Wenn wir gerecht sein wollen vor dem Angesicht Gottes, dann müssen wir unseren Glauben an Jesus in Jesus setzen. Und das ist für jeden, Jude, Grieche oder sonst wer. Sie müssen an Jesus glauben. Vers 25 wird es wiederholt. Durch den Glauben an sein Blut. Auch Vers 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Da gibt es kein Vermischen. Ich möchte euch nur das sagen, das ist das breite Zeugnis der Schrift. Der Glaube, der rettet, aber der Glaube an die Rechtfertigung bewirkt auch Werke der Heiligung. Wenn du an die Rechtfertigung durch Jesus glaubst, dann wirst du gute Werke für Jesus tun. Du bist nicht durch die Werke gerechtfertigt, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Eine andere Sache, die ich nochmal verdeutlichen will, ist, dass es geht nicht nur um die Rechtfertigung des Ausglauben ganz allgemein, sondern Paulus möchte auch das Ziel des Glaubens deutlich beschreiben. Es ist der Glaube an Jesus. Was würde eine jüdische Person sagen, ein Pharisäer? Ja, die sind treu. Wir sind treu. Sie sagen, sie sind gerechtfertigt durch Treue. Sie sind gerechtfertigt durch das, was sie tun. Aber wenn man ihnen sagt, sie werden durch Glaubenstreue gerechtfertigt, aber wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Und sie fragen dann, warum ist es nötig, an ihn zu glauben? Weil er meine Sühnung für Sünde ist. Denn er ist der Erlöser. Das ist das, was Paulus in dem nächsten Punkt deutlicher macht. Die Rechtfertigung ist ein Geschenk der Gnade. Seht es nochmal an mit mir. Wir lesen nochmal Vers 22, den zweiten Teil, bis zum Ende. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Das Erste, was er sagt, jeder Einzelne von uns, ohne Unterschied, alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verfehlt. Jeder von uns hat diese Leere in der Seele, diesen Mangel, dieses Bedürfnis, versöhnt zu werden mit Gott. Kein Unterschied, es gibt keine Ausnahme. Und dann sagt Paulus, der Weg, wie wir dorthin kommen, der Weg, wie wir mit Gott versöhnt werden, ist durch seine Gnade, als ein Geschenk, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott gibt uns das Geschenk der Erlösung, nicht durch das, was wir getan haben oder tun könnten, sondern frei, kostenlos. Er gibt uns das, was wir nicht verdienen, und nennt es Erlösung. Ich bin sicher, die meisten haben von euch diese Bezeichnung Erlösung schon gehört, aber vielleicht wisst ihr nicht, was heißt. Es gibt manchmal gibt es auch Kirchen, die sich Erlösungskirche nennen oder Gemeinden nennen. Aber die Erlösung hat damit zu tun mit der Befreiung einer Person. Versteht ihr das? Verstehst du das? Ein Erlöser für eine Person zu sein heißt, dass du zahlst einen Preis, um diese Person zu befreien, um Anspruch auf sie zu erheben, dass diese Person dein Eigentum wird. Das ist ein Aspekt, es ist ein Geschenk. Jesus wurde vom Vater als unser Erlöser gegeben, um uns zu sich selbst zu bringen, um uns Gott näher zu bringen, um uns rauszubringen aus dem Griff der Sünde, raus aus der Sklaverei unserer Ungerechtigkeit, raus aus der Verzweiflung unserer Verdorbenheit und uns ein Volk zu machen, das mit Gott versöhnt ist. Das ist der erste Aspekt. Der erste Aspekt des Geschenkes ist Erlösung. Der zweite Aspekt ist, Gott oder die Art, wie er es macht, er setzt Jesus als eine Sühnung hin. Sühnung. Kennst du das Wort Sühnung? Verstehst du es vielleicht nicht? Vielleicht hast du es nur in Kirchen gehört? Das Wort Hilasterion in Griechisch kennst du vielleicht auch nicht. Vielleicht ein oder zwei kennen es. Was heißt dieses Wort? Es gab Debatten darüber. Wie können wir dieses Wort definieren? Eine der einfachsten Begriffe, es gibt ein ähnliches Wort im Griechischen, das die, den Deckel bezeichnet, der auf der Bundeslade liegt, der Sühnedeckel, ein Ort, wo die Sünden bezahlt werden durch das Vergießen von Blut. Und Paulus gibt hier eine Idee, wie diese Versöhnung, diese Sühne geschieht, durch das Blut von Jesus. Es ist nicht nur so, dass wir erkauft wurden, dass wir herausgebracht wurden aus der Sünde, sondern dass die Sünden, die wir getan haben, dass die Gerechtigkeit Gottes gemäß dem Gericht, das wir verdient haben, dass dieses Gericht bezahlt wurde. Der Zorn Gottes, der gegen uns lodert oder gegen uns brennt, dass dieses Gericht, das wir verdient haben, durch die Gerechtigkeit Gottes, wegen der Dinge, die wir getan haben, in unseren Herzen, unseren Gedanken, mit unseren Mündern, mit unseren Taten, dass Jesus getötet wurde, deswegen, dass die Bestrafung, die wir verdient hätten, von Jesus auf sich genommen wurde. Er hat unsere Schuld bezahlt. Vollständig. Er hat die Anforderungen Gottes erfüllt, die Gott an uns stellte. Er trug den Zorn Gottes für unsere Sünden, ist dafür gestorben. So kann die Rechtfertigung stattfinden, denn Jesus erfüllte die Gerechtigkeit Gottes für uns. Und es ist frei und kostenfrei dargeboten für jeden, der glaubt an Jesus. Wirst du Jesus als Herrn und Retter annehmen? Ich habe ihn. Das ist alles, was ich brauche. Keinen weisen Glauben, keine klare Lehre, Doktrin, sondern das einfache Zeugnis, das Zeugnis des Glaubens an Jesus. Diese anderen Dinge sind das Ergebnis von einem Leben im Glauben und der Erlösung unserer Seelen durch sein Blut. Eine der Dinge, wo ich immer staune, wenn wir die Schriften lesen und die Berichte von Leuten, die durch die Bibel gerettet werden, die Latte für die Erlösung ist so niedrig. Sie legen ihren Glauben, sie setzen ihre Hoffnung auf ein Lamm, das geschlachtet wurde, das nur ein Schatten ist von Jesus. Sie hatten keine Ahnung von den ganzen Lehren von Jesus und seinem Leben und seinem Tod. Sie wussten nur, dass Gott ihnen vergibt durch diese Gnade, die in diesem Opfer gezeigt wird. Und im Neuen Testament, die Frau, die den Blutfluss hatte, was sagt uns die Schrift? Die Frau berührt nur den Saum vom Gewand Jesu. Ist sie vielleicht abergläubisch? Gib mir nur, sie sieht nur, dass Jesus voll mit Macht ist und denkt sich, nur ihn anzurühren reicht schon. Und was sagt Jesus zu ihr? Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Die Rechtfertigung ist ein Geschenk der Gnade für jeden, der glaubt. Es ist eine Auferweckung der Toten, es ist eine Versöhnung mit dem Vater, es ist ein Erkaufen von uns aus dem Griff der Hölle und des Teufels. Und all die Folgen und all die Verantwortlichkeit, wir brauchen nur die Gerechtigkeit Christi als unser eigen. Nächste Woche oder in 2 bzw. 3 Wochen werden wir zurückkommen zu diesem Text und wir werden noch einmal diese Idee betrachten, dass der Herr gerecht ist und derjenige, der rechtfertigt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir loben dich für den einen, auf den diese Schriften hinweisen. Wir danken dir für Jesus. Herr, wir danken dir für deine Gnade, dass du ihn zur Sünde machst, der von keiner Sünde wusste, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Danke, Herr, dass er uns frei dargeboten wird. Wir können dein Gesetz nicht halten, Herr. Weder in Gedanken, noch im Herzen, noch im Wort, noch in den Taten. Wir versagen völlig. Wir danken dir, weil wir so unfähig waren, dass wir voller mit Sünde waren, dass du uns einen Retter gegeben hast und dass du nur verlangst, dass wir glauben. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass selbst da ist deine Gnade, die Kraft des Geistes, die Herzen zu öffnen, den Augen Licht zu geben, tauben Ohren hören zu schenken. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns in Christus bewahrst, dass du uns hilfst, ihn zu lieben, der für uns gestorben ist, und ihn anzunehmen im Glauben. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen.